Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Als Axel schon in meinem Alter war, war ich noch ein junger Springer und insofern gehören wir irgendwie zusammen.
Ja, Thomas Gottschalk und Axel Springer gehören also zusammen. Zumindest am 100. Geburtstag hatte er das mit rund 1000 Gästen gemein, die der Verlag zu einer Festgala eingeladen hatte. Dazu und zur Gegenveranstaltung kann man sagen, der Republika, der Konferenz der digitalen Gesellschaft in diesem Medienmagazin vom 5. Mai 2012. Und wir gehören sozusagen auch zusammen. Ich begrüße ganz herzlich im Studio Vera Linz Hallo. Und Thilo Jung.
Hallo.
Sie haben für mich die Konferenz beobachtet. Ich bin da ein bisschen nur mal so drüber geflogen, habe geguckt, ob die beiden auch richtig arbeiten. Vielleicht ganz kurz, damit man auch weiß, dass ihr kompetent seid. Seit wann seid ihr, wie man so schön sagt, im Netz, Vera? Jetzt überrasche ich dich.
Ja, kannst du erst mal Thilo fragen,
bitte? Ich habe durch meinen Opa, glaube ich, 98 zum ersten Mal mit diesem Internet was anfangen können.
98, Vera?
Ich weiß, wann ich das erste Mal bei Twitter war. Ich hatte nämlich jetzt Twitter-Geburtstag vor 3 Jahren oder so.
Nee, 2008.
Okay, vor 6.
Nee,
vor 4.
Egal, ich war 1993, glaube ich, zum ersten Mal im Netz, damals noch mit AOL, da war man dann wirklich drin und vorher irgendwelche Mailboxen gemacht. Also wir versuchen so ein bisschen die Nahtstelle auch zu kriegen zwischen den Nerds, die ja noch viel, viel früher drin waren. Ich glaube, die haben sogar das Netz miterfunden, so hatte man zumindest manchmal den Eindruck. Und denen, die uns jetzt vielleicht zuhören und denken, ach, jetzt reden die schon wieder über das Internet. Wir versuchen so ein bisschen zu dolmetschen. Und das natürlich wie immer.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Wir haben jetzt nochmal ganz tief in Erinnerung gekramt. Vera?
Ja, ich wollte sagen, dass es so selbstverständlich für mich ist, dass ich im Netz bin. Es ist wie die Luft zum Atmen, weißt du, da weiß ich nicht mehr, wann das losging. Aber wir haben ja nochmal gekramt in der Vergangenheit und es war 1995 mit so einem Pieps-Modem und 2400 Baud.
Ich glaube, es war von 1 und 1, kann man ruhig sagen. Die Firma gibt es ja schon ewig. Ja, also ich habe zum Beispiel mein erstes Modem, das war ein 1200er, auf der internationalen Funkausstellung, glaube ich, 1991 geschenkt bekommen. Aber damit konnte ich noch nichts anfangen so richtig, weil ich noch nicht den richtigen Anschluss hatte. Also ist ja auch egal. Wir wollen jetzt auf die Republika gucken, die zum 6. Mal in Berlin stattfand. Die ist gestartet als Bloggerkonferenz, hat man jetzt wahrscheinlich schon des Öfteren gehört, als Klassentreffen derjenigen, die sich im Internet ja irgendwie treffen und dann miteinander chatten, austauschen, Links schicken und Blogs machen und so weiter. Und Thilo, den habe ich ja im Prinzip auch so kennengelernt. Seinerzeit hat er mich so von links, von rechts irgendwie so angepöbelt. Da hatten wir ja letztes Jahr einen schönen Vortrag von Sascha Lobo über die Trolle im Netz und ich dachte, das ist wirklich ein Troll. Aber inzwischen muss ich sagen, lieber Thilo, bin ich dir dankbar, dass du diesmal für mich so ein bisschen die Oberfläche abgegrast hast, der Republika, die zum ersten Mal im Station war, in diesem ehemaligen Postbahnhof in Kreuzberg, vorher Friedrichstadtpalast, im Zusammenspiel mit der Kalkscheune und ich konnte mich so ein bisschen zurücklehnen oder mich, sagen wir mal, um das kümmern, was ich auch ganz gerne mache, so ein bisschen Social Networking jenseits, also analog zu machen. Was ist dir aufgefallen?
Das analoge Networking war eigentlich unvermeidlich, erstens, weil wir, glaube ich, ganze Zeit offline waren, also die ganze Republika, es gab kein WLAN und die Netzsachen waren...
Ich nehme an, das war eine technische Überforderung wieder, ne?
Ja, wieder, das ist das Ding. Es passiert, glaube ich, all die Jahre wieder. Aber es war bei mir zum Beispiel meine erste Republika. Ich war ziemlich gespannt auf all die Speaker-Sessions und einfach auf meine Freunde von Twitter, wie du schon gesagt hast. Und was mir zum Beispiel als erstes auffiel auf der Konferenz war, wie jung und wissbegierig eigentlich die Besucher sind. Und ich habe gleich mal einen der ersten, der mir quasi aufgefallen ist, der wissbegierigen jungen Menschen, war Friedemann Karich. Er ist Blogger aus München und kam gerade frisch aus einer Session und ich fragte ihn einfach mal, was er gelernt hat.
Ja, also Felix Schwenzel, der ja auch wahrscheinlich vielen Netzmenschen ein Begriff ist, alias Diplix heißt er auf Twitter, hat in einer Stunde quasi das Internet erklärt. Das klingt schwierig, er hat es aber auf eine sehr einfache, einleuchtende und unterhaltsame Art gemacht. Und das ist ein gutes Beispiel, von dem liest man immer wieder was und auch interessante Dinge, aber ihn dann mal zu erleben auf der Bühne und wie er das aufbereitet und wie gesagt auch so einen gewissen Mutterwitz in sich trägt und den auch gut rüberbringen kann, das ist auf jeden Fall die Reise wert.
Worüber hat er denn geredet?
Ja, ich habe das jetzt schon zwei Personen versucht näher zu bringen. Es ist nicht so einfach. Ich würde mich jetzt aus der Frage retten und sagen, das muss man gesehen haben, das kann man nicht kolportieren, aber ich versuche es trotzdem. Er hat als erstes, sein erster und wichtigster Punkt war, die Dichotomie zwischen real und virtuell ein bisschen zu zerschmettern. Und hat versucht zu erklären, warum das, was wir heute virtuell nennen, nämlich ja meistens Dinge, die mit dem Internet zu tun haben oder eine Virtualisierung, eigentlich, das gab es schon immer, Und dass dann auch ein gewisser Hysteriezyklus gegenüber neuen Technologien, wie zum Beispiel mit Internet, was, wie wir alle wissen, furchtbar dumm macht, dass der den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgt wie viele andere dieser Zyklen. Und man sich, das habe ich für mich mitgenommen, man sollte sich und andere möglichst schnell über diesen Gipfel der Euphorie und das Tal der Enttäuschung, die immer als erstes in dem Zyklus stehen, schnell auf das Plateau der Sachlichkeit retten.
Das hast du schön gesagt. Es gab noch eine gewisse Bratwurst-Analogie. Kannst du dazu was sagen?
Ja, da hat er, das vielleicht ein ganz schönes Beispiel, wie er vorgeht, wie er argumentiert. Er hat von Michael Seemann, der spricht ja viel über Kontrollverlust, der unsere Zeit bestimmt, unsere virtualisierte Zeit, dass das immer ein großer Kontrollverlust ist. Und da hat Felix Schwenzel eben die Analogie gebracht, hat gesagt, eigentlich haben wir mit der Bratwurst schon den ultimativen Kontrollverlust erlebt und essen ihn jeden Tag und genießen sie sogar noch, denn keiner weiß, was in der Bratwurst drin ist. Und trotzdem führen wir sie uns zu. Und insofern relativiert sich diese Angst und Panik vor dem Kontrollverlust, zum Beispiel in puncto Daten, weil wir eigentlich als Menschen in einer Gesellschaft immer mit einem hohen Prozentsatz an Kontrollverlust leben. Und ich glaube, die Frage ist eher, wie wir den für uns psychologisch einordnen.
Da finde ich aber den Luftvergleich, Vera, den du gemacht hast, besser. Also da, man atmet die ganze Zeit Luft und weiß, da sind schädliche Stoffe, Asbest und so weiter. Also deine Metapher gefällt mir besser in dem Fall.
Das freut mich.
Ja, also weiter im Text. Also du bist dann natürlich nicht nur stehen geblieben bei Friedemann Karik, sondern hast dann auch Mercedes Bunz getroffen. Die kennt man ja nun ziemlich deutlich, zum Beispiel, weil sie auch jahrelang die Online-Bloggerin vom Tagesspiegel war. Sie ging dann nach Großbritannien zum Guardian und so weiter. Was hast du mit ihr besprochen? Ist ja sicherlich sozusagen, steht ja über den Dingen und das ist ja Eulen nach Athen tragen, wenn sie dort ist, oder?
Absolut, sie ist so ein kleiner Star auf der Messe. Sie hat einen Vortrag gehalten, da ging es so ein bisschen um den 5-Minuten-Aktivismus im Netz und wie sich das quasi weiter ausspielen kann. Und da habe ich sie gefragt, wie sie zu dem Thema überhaupt fand.
Naja, mich interessieren verschiedene Sachen. Wir haben, Technologie wird immer wichtiger, das ist quasi sowas wie eine zweite Natur für uns alle geworden. Und mich interessiert eigentlich, was für ein gesellschaftskritisches Potenzial liegt da. Das sind ja Plattformen, die uns zusammenfassen, wie, ja, das hat einen politischen Effekt. Und da spüre ich so ein bisschen rum, was das sein könnte.
Kannst du uns irgendwas verraten, was es sein könnte?
Na, bislang sind wir ja alle nur eine riesengroße Gruppe aus Freunden geworden. Es ist so die Sache, bleibt es jetzt da stehen oder geht es noch irgendwie anders? Und man sieht so ein bisschen, wenn man sich etwas näher mit dieser sogenannten Blogosphäre und der Bloggergemeinde beschäftigt, dass die ganz gerne erstmal technische Plattformen annehmen und wenn dann die Masse kommt, verlassen sie sie wieder. Und dann sind sie so ein bisschen mehr und mehr, finde ich, enttäuscht vom Internet. Und ich glaube, das ist Zeit, dass man auch mal wo bleibt und das quasi ja, für sich weiterentwickelt.
Kannst du dann ein Beispiel geben?
Ja, also bei Blogs war das definitiv so, dass mit der Ankunft von sozialen Medien viele Leute, inklusive mir, ihr Blog nicht mehr so fleißig weiter befeuert haben, wie sie das mal gemacht haben, weil sie einfach so das Gefühl hatten, sie waren im Netz mal eine Subkultur und jetzt guckt da jeder drauf, nö, will ich nicht mehr, ich will eigentlich eher Early Adopter sein, wie das so schön heißt, also ganz vorne dran an der Avantgarde. Heute, ja, ist das so ein bisschen so, ich glaube, wenn man das Netz wirklich politisch nutzen will, muss man ein bisschen andere Organisationen entwickeln, eben Twitter und Facebook kann man da fast als frühe Formen von was sehen, die Aufmerksamkeit erzeugen, aber Aufmerksamkeit organisiert einen ja noch nicht und das ist jetzt so der nächste Schritt, glaube ich, der vor uns steht.
Also Kollektivität und Organisation war ein großes Thema. Gab es noch andere? Also ich habe auch beobachtet, dass man sehr stark natürlich guckt, was passiert eigentlich mit dem Netz und mit uns, ja, auch in Fragen von Sicherheit. Spielte das außerhalb der Panels auch unter den vielen Tausenden, die dann ihr Bier tranken oder ihren Apfelsaft eine Rolle?
Das Sicherheitsthema war auf jeden Fall ganz groß. Was aber für mich, glaube ich, entscheidend war, waren diese Fragen nach Demokratie und wie das Netz zu Demokratisierungsprozessen beitragen kann. Da habe ich den Journalisten Falk Lücke gefragt und ja.
Den kennen wir auch von der digitalen Gesellschaft.
Ein relativ großes Thema, auch wenn es ein bisschen versteckt ist innerhalb dieser ganzen Überschriften, ist eigentlich so diese ganze Frage von sogenannter Demokratisierung in Afrika, Asien und so weiter. Also der Frage, was man eigentlich mit dem Internet machen kann, um jetzt eigentlich Demokratie und Menschenrechte in irgendeiner Form zu stärken. Das wird hier in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen behandelt. Aber es ist eigentlich eher so ein bisschen hinter dem, was am sichtbarsten ist. Ganz vorne bei den sichtbaren Sachen sind wie überall eigentlich so die, sagen wir mal, Entertainment-Veranstaltungen, die vielleicht eher lustig gemeinten Diskussionen. Die Spaßveranstaltungen gehören natürlich vollkommen dazu. Ich meine, wir sind ja hier alle, nicht auf einer Beerdigung. Die Republika ist ein Fest in gewisser Weise. Die Leute kommen her, um sich zu treffen, um sich zu unterhalten, um neue Sachen zu erfahren, Sachen, von denen sie vielleicht bislang nur ein wenig Ahnung hatten, da ein bisschen mehr Ahnung zu bekommen. Und da muss man schon sagen, das funktioniert ganz gut, ist aber halt eine sehr spezielle Mischung und nicht jeder interessiert sich für alles. Und manchmal hat man dann irgendwann auch von dem 75. Spaßvortrag nach 6 Jahren Republika von der gleichen Person dann einfach auch mal die Nase voll und muss ich den nicht mehr geben. Dann geht man schlicht und einfach in den Hof, trinkt ein Bierchen mit jemandem anders oder eine Mate oder was auch immer man gerade so mag. Und das ist auch sehr, sehr schön.
Wir wissen alle jetzt, wer gemeint war, der Mann mit der roten Frisur. Vera, wir hören ihn nachher noch, ne?
Sascha Lobo, ja, auf jeden Fall.
Also wir sind nicht so ignorant wie der Kollege Lücke.
Auf dem Hof laufen übrigens auch noch andere ganz interessante Menschen rum. Ich habe zum ersten Mal zum Beispiel den Blogger Thomas Wiegold getroffen. Der ist nicht nur professioneller Journalist, sondern hat halt seinen eigenen Blog, der geht um Außen- und Sicherheitspolitik, ist glaube ich der gefragteste Journalist in dem Feld in Deutschland. Und ich habe gefragt, wie sich denn seiner Meinung nach die Republika an sich entwickelt.
Ja, es ist natürlich immer größer geworden. Ich war bisher auf jeder Republika. Es ist immer größer und noch größer und noch größer und trotzdem sind die Säle wieder überfüllt. Wahrscheinlich muss dann nächstes Jahr noch größer werden, ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen ein Problem. Ein anderes Problem ist auch, dass nicht so ganz klar ist, jeder fängt irgendwo bei Null an. Man hat das Gefühl, viele Dinge, die manchen Leuten schon klar sind oder man sagt, die Diskussion, die haben wir schon geführt, die wird dann nochmal geführt, muss wahrscheinlich so sein, wenn es immer größer wird. Aber da könnte ich mir vorstellen, vielleicht so ein bisschen diese versuchte Aufteilung, hey, das ist eher so ein Einsteiger-Track und hier machen wir es auf einem anderen Level, das ein bisschen konsequenter durchzuziehen.
Kannst du da ein Beispiel geben?
Ja, also der Kollege Udo Vetter, den ich sehr schätze, obwohl er mir letztes Jahr den Grimme Online Award weggeschnappt hat, muss man ja auch mal sagen. Also, ja, ist doch so.
Schweinerei.
Ja, nein, natürlich kein. Das schneidest du wieder raus, ist doch klar. Ne? Also, der fängt dann natürlich an mit, muss ich im Internet das Persönlichkeitsrecht achten? Das ist wichtig, völlig klar. Das ist aber... Ja, für viele, die seit Jahren ins Internet schreiben, ist das auch schon klar. Und da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Also sind Leute da, die sich ans Bloggen rantasten, die mit Publizieren im Internet anfangen, die sowas mal ausprobieren wollen, die einfach so ein bisschen Anleitung brauchen oder Hinweise brauchen, wie geht das, die praktische Tipps brauchen. Oder hat man Leute, die sagen, okay, ich mache das schon seit 5 Jahren, ich habe etwas andere, vielleicht detaillierte und kompliziertere Fragen.
Die Republika wird also immer größer und da ist natürlich die Frage, wie sie sich perspektivisch jetzt aufstellen wird. Und da habe ich zum Beispiel auch mit dem Thomas Knüver gesprochen und der hat einen kleinen Blick vorausgewagt.
Also die Republika ist, und das ist auch gut so, getrieben vom Thema, von den Themen Gesellschaft und Politik. Und das ist erstmal gut so. Tatsächlich aber gibt es in dieser wahnsinnigen Welt des Internets immer noch einige Bereiche, die erst langsam entdecken, dass es eigentlich schön wäre, hier zu sein. Wir hatten dieses Jahr zum ersten Mal ein Foodblogger-Panel und das war rappelvoll. Jetzt müssen wir nochmal zusehen, dass wir zum Beispiel nächstes Jahr mal die Weinblogger hinbekommen. Die Modeblogger waren letztes Jahr da, heute, dieses Jahr, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht mehr. Das ist schade. Auch da muss man einfach zusehen, dass man einfach diese Szenen, die sich untereinander teilweise sehr gut kennen, dann eben auch vernetzt mit den anderen, die ähnliche Interessen teilen. Und das gilt dann auch wieder zum Beispiel für diejenigen, die auf YouTube unterwegs sind. Das ist die Aufgabe im Grunde, glaube ich, für die nächsten 2 Jahre, die alle hier hinzubekommen. Ich glaube aber, dass wir dann tatsächlich auch über eine Veranstaltung reden, die in 3 Jahren dann vielleicht eine 5-stellige Teilnehmerzahl hat.
Thomas Knüver, er könnte es wissen, denn er ist ja auch Medienberater. Und Vera, man trifft natürlich immer wieder dieselben Leute, das ist ganz gut so. Aber hat sie dennoch nach nun 5 Jahren zum 6. Mal immer noch so für dich denselben Reiz gehabt?
Erstaunlicherweise ja. Ich muss auch sagen, dass ich die Location besser fand. Ich bin ein Mensch, der Platz braucht und man hatte dort Platz. Und
Thilo Nix nickt auch.
Ja, absolut.
Und die Station ist ja so ein bisschen wie so ein Marktplatz aufgebaut. Also in der Mitte sitzen alle und reden und trinken und essen und drumherum sind die Veranstaltungen und man ist auch eingeschlossen, selbst wenn man nicht in so einer Veranstaltung drin war. Also es ist sehr relaxed alles. Was ich witzig fand, ist, dass man seine Timeline trifft. Also das war hier irgendwie auch ein bisschen komisch.
Muss man auch dazu sagen, also wer Twitter oder Facebook hat oder sowas, hat ja seine Freunde, die einem folgen und die sieht man dann jetzt nicht nur virtuell, sondern tatsächlich in Fleisch und Blut. Das ist wirklich überraschend. Manchmal kennt man sich vom Optischen her ja nicht, weil die sogenannten Avatare oder diese kleinen Profilbildchen nicht mitunter realistisch gemeint sind. Manchmal sind sie verschönernd oder auch dann völlig was Abstraktes, Absurdes.
Es gibt aber auch Leute, die haben ihr Bild gewechselt, damit man sie erkennen kann. Also
das sorgt auch mal für Überraschung. Das ist sehr, sehr lustig.
Und ich habe auch noch mit Jochen Wegner gesprochen, wo wir gerade bei den Beratern sind. Manchen bekannt vielleicht als ehemaliger Chefredakteur von Focus Online, jetzt Berater für Startups und digitale Medien, der von Anfang an auch dabei war, ein Urgestein im Netz, seit 1994 im Netz, ein Jahr länger als ich. Und ich habe ihn gefragt, wie er die Konferenz fand.
Ich fand also alles in allem ganz tolle Konferenz, um Leute zu treffen. Mich haben wenige Panels tatsächlich sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir jetzt auch mal Videos angeguckt von Sachen, die ich nicht sehen konnte. Insgesamt muss ich sagen, dass das Niveau der Beiträge auf den Bühnen nicht so war, wie ich mir das wünschen würde bei so einer riesigen Konferenz. Das wäre, finde ich, schon der Auftrag fürs nächste Jahr, ein bisschen stärker zu gucken, dass die Speaker wirklich die Leute mitreißen. Und da war halt Sascha Lobo einzigartig und dann kam lange nichts.
Und darum geht es jetzt auch gleich, um Sascha Lobo. Wir werden ganz kurz fragen, was er mit seinem Überraschungsvortrag eigentlich wollte. Und wir werden auch noch ein bisschen resümierend hören, wie der Veranstalter selbst die Republika fand.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner
und Vera Linz und Thilo Jung. Und wir fassen nochmal die Republika 12 zusammen, die Social Media oder Digitale Gesellschaft Konferenz. Und natürlich nicht nur ein Klassentreffen und sich wohlfühlen und sich vielleicht austauschen mit der Timeline, sondern es geht natürlich auch knallhart um Medienpolitik, weil Medienpolitik bestimmt auch zunehmend das Internet. Dann müsste man es vielleicht dann konkreter Netzpolitik nennen. Wird es ja auch genannt von dem einen oder anderen. Vera, was hast du beobachten können?
Ja, das war natürlich auch wieder ein Schwerpunkt, die Medienpolitik. Zum Beispiel die Sorge um die Freiheit des Internets war ein Thema. Darum ging es auch gleich zu Anfang der Republika. Der US-Historiker Eben Moglen von der Columbia-Universität hat sich in seiner Keynote eher skeptisch geäußert. Er mahnte, dass man die Freiheit des Netzes schützt müsse und schoss gegen Google, Facebook und Apple, die Nutzerdaten sammeln und im Fall von Apple Designs schaffen, um uns zu kontrollieren und zu dominieren. Und er schlug halt vor, dass man mehr freie Software und freie Technologien nutzt, um dagegenhalten zu können. Und das Thema freies Netz dominierte auch den Auftritt von EU-Kommissarin Nelly Kroes. Sie sprach über Freiheit im Netz, über Netzneutralität und Internetzensur. Und die große Frage lautete natürlich, wie steht die EU zur Netzneutralität, die ja sichern soll, dass trotzdem immer mehr Daten transportiert werden, alle Anbieter gleichberechtigt im Netz agieren sollen, um es mal ganz verknappt zu sagen. Dieses Thema ist sehr umstritten, auch in der EU wird darüber diskutiert. Und jetzt hören wir mal, was Nelly Kroes dazu zu sagen hat. Frage war, unterstützt sie Netzneutralität?
Yes, we do. I'm preparing a paper for
Netneutrality. Ja, das tun wir. Ich bereite gerade ein Papier zur Netzneutralität vor. Und mein Prinzip lautet, jeder sollte das Recht auf einen Internetzugang haben. Wenn Sie an einem speziellen Paket interessiert sind, dann kann das natürlich auch spezielle Kosten haben. Aber grundsätzlich sollten Sie einen Zugang bekommen. Also Netzneutralität ja, aber es hängt vom Paketwunsch ab und dem Preis, den man bereit ist und in der Lage ist zu zahlen. Ja, und das war natürlich nicht die Antwort, die die vielen Teilnehmer auf der Republika hören wollten. Schließlich geht es ja bei Netzneutralität noch um viel mehr als einen privaten Internetzugang, sondern auch darum, wie gleichberechtigt Unternehmen sich im Netz bewegen dürfen. Und du hast ja darüber mit Markus Beckedahl gesprochen, der, glaube ich, auch nicht so ganz glücklich war.
Ja, also das überlasse ich einfach jetzt mal den Hörern.
Eine andere Definition von Netzneutralität und was man da schützen sollte als Nelly Kroes oder als unsere Bundesregierung. Deren Linie ist, dass es ausreicht, wenn man transparent ist und sonst als Telekommunikationsunternehmen alles machen darf. Das bedeutet aber auch, wie man in der Realität sehen kann, dass man zum Beispiel UMTS Internet kauft, wo im Kleingedruckten in der allgemeinen Geschäftsbedingung drinsteht, dass Instant Messaging, Peer-to-Peer-Kommunikation und Voice-over-IP verboten ist. in diesem Fall bei Vodafone, was für mich absolut als Konsument nicht akzeptabel ist. Das ist ja kein Internet, was die da verkaufen. Das ist ja eine halbe Sache. Man könnte sich auch aus technischer Sicht mal mit der Definition von Peer-to-Peer-Kommunikation beschäftigen, die da explizit so drin steht, dass es für mich irgendwie dem Verbot, E-Mail zu benutzen.
Also ich habe dir so den Eindruck, es gibt viel mehr Meinung als im analogen Leben zu bestimmten Sachen, die im Netz passieren. Also so viel unterschiedliche Meinung. Also auch gerade Sascha Lobo, das Thema Sascha Lobo, das spaltet nicht nur, sondern das ist, als würde man ein Glas fallen lassen. So unterschiedliche Meinungen bekommt man. Thilo, du bist mittlerweile gelangweilt von ihm?
Nee, ich war einfach nur enttäuscht von seinem aktuellen Vortrag am Montag. Der war in vielerlei Hinsicht ein bisschen fragwürdig. Gerade seine Forderungen nach, dass die Leute mehr Blogs und mehr Webseiten starten sollen, das klang eher nach 2002 als 2012.
Und ich finde ihn immer sehr originell, aber er formuliert originell das, was viele auch schon sagen, bloß eben besser. Und damit kriegt er natürlich so eine Kommunikationsebene hinein, auch bei Spiegel Online, da hat er ja so eine ständige Rubrik. Und auch wenn er mal was sagt, wird er vielleicht eher gehört, als wenn es in irgendein, ich sag mal, ein 0815-Blogger ist. Und Vera, du?
Ich würde dir dann nicht so zustimmen. Also ich finde, in diesem Fall fand ich seine Keynote sehr gelungen. Insofern, als dass es ihm manchmal gelingt, Dinge zu komprimieren oder auf den Punkt zu bringen oder auf eine Weise, auf eine höhere Ebene zu heben, die halt, was halt anderen bis dahin nicht gelungen ist.
Er ist also philosophischer irgendwie, abstrakter philosophischer.
Ja, aber es kommt dadurch auch eine neue Qualität hin und wieder hinein. Also ich sag mal was zur Keynote, bevor du, Thilo, gleich nochmal sagen kannst. Ich habe sie nicht hören können, weil ich auf einer anderen Veranstaltung war, aber ich habe sie in der Timeline verfolgt, also über Twitter. Ich habe die Zusammenfassungen gelesen und ich habe ihn natürlich hinterher dazu befragt. Er hat es mir also nochmal erklärt. Und aus meiner Sicht überraschte er mit mehreren Thesen. Er forderte die User auf, sich mehr um die Nicht-Netznutzer zu kümmern. Er sagte, das Problem sind die 30 Millionen Menschen, die nicht im Netz sind und die paranoide Vorurteile haben, zum Beispiel beim Thema Anonymität. Wie Anonymität führt dazu, dass Teenager Selbstmord begehen oder führt zur Verrohung der Sitten. Und er meint, wir brauchen hier generell Gegenerzählungen, also neue Narrative.
Natürlich ist es ein Aufruf an die Netzgemeinde, Geschichten zu entwickeln, Narrative zu entwickeln, um den Leuten, auf die es ankommt, nämlich die nicht jeden Tag beruflich oder privat im Internet sind rund um die Uhr. Auf die Leute kommt es an in der Demokratie und die davon zu überzeugen, dass Anonymität wichtig ist. Dazu braucht man Narrative und nicht nur wissenschaftliche Studien und die müssen wir hier entwickeln. Die müssen diese Internet-People, die Netzgemeinde oder wie auch immer man sie nennt, zusammen entwickeln.
Und das ist für mich ein bisschen mehr als ein Blog schreiben oder sich im Netz zu äußern, sondern das ist schon auch eine höhere Ebene. Wie kann man Geschichten über das Netz erzählen, die halt nicht so negativ belegt sind? Auch eine Frage an Kunst und Kultur. Und mir ist auch bewusst geworden dadurch, dass es die gar nicht gibt, auch nicht die große Literatur dazu oder so, sondern dass es halt wirklich unterbelichtet ist. Und das, finde ich, hat eher mal belichtet, was ich so vorher noch nicht gehört hatte.
Da muss ich dir auch zustimmen.
Danke.
Nur ich finde, das ist ein bisschen untergegangen in dem ganzen Vortrag, weil er hat sich dann auch an den ganzen sozialen Netzwerken abgearbeitet und hat sich über so jedem möglichen Format ein bisschen abfällig geäußert. Und das Echo, was ich mitbekommen habe, war eher so,
Ich habe ihn auch gefragt dann übrigens, ob diese Gegengeschichten auf der Republika entwickelt worden sind, die er fordert. Und da sagt er, naja, er hat gar keine Zeit, sich alles anzuhören, weil er ständig halt nur redet und so. Und das wird man halt erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen, ob da neue Geschichten entstanden sind. Ja, ich fand ein anderes Thema noch, Urheberrecht fand ich auch nicht so übel, was er da gesagt hat. Er meinte, Urheberrecht interessiert meine Mutter Punkt nicht. Also er ist der Meinung, das ist kein Thekenthema, sondern er ist der Meinung, da interessieren sich immer noch viel zu wenige dafür. Und er hat eben den Vorschlag gemacht, dass man da auf einem neuen Niveau anfängt, darüber zu debattieren. Hören wir nochmal, was er da meint.
Im Moment versucht jeder noch, Recht zu behalten und 1000 Argumente zu finden, warum genau seine Sichtweise die einzig richtige ist. Wir müssten in den nächsten Schritt eintauchen. Da hat der Internetkommentator Fritz Iversen etwas sehr Cleveres gesagt. Wir müssen weg von dem Diskurs und der gegenseitigen Überzeugung mit Argumenten hin zur Verhandlung. Urheberrechtsgesetze, das ist sehr deutlich geworden, brauchen die Funktion des Interessenausgleichs. Wir müssen also versuchen, einen neuen Interessenausgleich zu bauen. Und das ist ein Verhandlungsprozess der verschiedenen Parteien, die daran interessiert sind. Und der muss in Gang gesetzt werden, am konkreten Beispiel.
Ja, und die Politik sollte diesen moderierten Interessensausgleich initiieren. Und da möchte ich noch ganz kurz eine kleine Geschichte zum Schluss erzählen. Ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten. Die digitale Gesellschaft hat auf der Republika einen, wie ich finde, ganz interessantes Projekt gelauncht, die Website oder das Portal adoptierdeinenabgeordneten.de. Das ist also eine Idee, wie man ganz praktisch Politik unterstützen kann und vielleicht auch dazu bringen kann, sich da noch innovativer zu zeigen. Für jeden der 620 Abgeordneten des Deutschen Bundestages wird ein Pate gesucht und man kann jetzt, also jeder von uns kann jetzt die Patenschaft beantragen bei einem Abgeordneten und wenn man die dann kriegt, dann gibt man eine kleine Spende an die digitale Gesellschaft, dass sie sich finanzieren kann und parallel unterstützt man jetzt einen Abgeordneten. Also die großen Player wie Merkel, Leuthäuser, Schnarrenberger und die sind alle schon vergeben, aber es gibt ja 620 Abgeordnete.
Ja, aber ist das nicht dann eher die Gefahr, dass man mit dieser Ironie dann möglicherweise eher genau das Gegenteil erreicht?
Mir ist es total ernst gemeint.
Ja, bestimmt. Ja, na gut.
Ich nehme Erika Steinbach.
Musst du dich bewerben? Musst du beantragen?
Kämen wir doch mal zu dem eigentlich technischen Problem dieser Republika zurück, dass ausgerechnet auf ihr oder in ihr das nicht vorhanden war, was sozusagen den Humus bildet.
Mhm. Wir hatten ja gerade Markus Becker da halt schon gehört und Sascha Lobo und jetzt so das dritte große Tier im deutschen Online-Sektor ist ja Marius Sixtus und der hat das ein bisschen pointiert, gerade mir noch auf dem Hof erzählt.
Der elektrische Reporter beim zweiten deutschen Fernsehen.
Ich denke mal, ohne das Internet wäre die Republika eher langweilig. Wobei traditionell, also das gehört mit zum Mythos der Republika, ja kein Internet, auf der Republika selbst es nie Internet gibt. Also es ist ein 3-Tage-Offline-Event. Ich finde das auch toll, dass die Veranstalter dieses Jahr wieder so konsequent waren und dafür gesorgt haben, dass absolut niemand Internetempfang hat.
Das hat was Retrohaftes, oder?
Ja, es ist halt, das Internet ist ja auch nur ein Kommunikationsweg und wenn man natürlich so tolle analoge Kommunikationsmöglichkeiten hat wie hier auf der Republika, das heißt 4000 wunderschöne, hochintelligente, inspirierte Menschen, die rumlaufen und miteinander kommunizieren, wer braucht dann noch Internet?
Ich habe mitbekommen, dass du dir recht wenig Sessions angetan hast, sondern eher dich draußen aufgehalten hast, mit vielen Menschen geredet hast. Machst du das immer so?
Ich nutze da mein Trusted Network auf Twitter und auf ähnlichen Kanälen, was die Auswahl der Sessions angeht, weil man weiß ja eigentlich immer erst hinterher, wie so eine Session gewesen ist und das ist dann halt doch immer ein bisschen riskant. Deswegen monitore ich, was auf Twitter und sonst wo von Personen, die ich vertraue, über diese Sessions gesagt wurde und schaue sie mir dann nachher auf Video an.
Und das geht ja auch unter re-publica.de, kriegt man nochmal so das ganze Bonusmaterial. Und natürlich auch im Podcast des Radio 1 Medienmagazins, der morgen Abend erscheint, packen wir noch was rein. Thilo, du hast auch noch eine Menge Interviews geführt. Sag aber mal
ich wollte
kurz
ganz kurz zu Thilo noch was sagen, zu Marius Sixtus. Wir waren ja beide im selben Panel gewesen, moderiert von Marius Sixtus. Übermorgen TV war der Titel völlig irreführend. Es ging um verschiedene Tendenzen im Netz. Ich bin ja Fan von Marius Sixtus, seinem elektrischen Reporter im Netz. Aber ich fand, das Panel fand ich unterirdisch, muss ich sagen. Das war richtig eines der Tiefpunkte der Republika.
Es war wahrscheinlich schwach vorbereitet.
Es war echt übel.
Unterirdisch war auch, was ich aufgeschnappt habe, die ARD hatte sich ja auch vorgestellt, ihre Online-Strategie.
Ja.
Müssen wir vielleicht nicht vertiefen, war jetzt nicht so der glücklichste Vortrag. Das war teilweise Eulen nach Athen getragen. Und dann war aber auch, das muss man dazu sagen, ziemlich viel Ahnungslosigkeit wieder unter den sogenannten Nerds, die nicht wussten, dass die 7-Tage-Regel, die ja das Ziel hat, dass man depublizieren muss. Also, dass man Sendungen, die man 7 Tage gezeigt hat, zum Beispiel Günther Jauch, eine Woche später nicht nochmal sehen kann.
Das hat mich auch überrascht und da zeigt man auch, sieht man auch in manchen Segmenten sind die halt total spezialisiert, kennen sich super aus, in anderen wieder nicht. Die haben halt sozusagen die Leute auf der Bühne so ein bisschen angemacht, wieso denn die ARD depubliziert und so weiter und wussten eben nicht, dass die ARD in dem Fall nur wirklich nichts dafür kann.
Genau, sondern die Medienpolitik. So, hier machen wir eine Zäsur. Insofern, da wir gleich zur Oldschool-Welt rüberwachsen. 100 Jahre Axel Cäsar Springer. Gleich dazu mein Bericht. Ja, so ist es manchmal. Das Netz ist nicht nur eine Parallelgesellschaft. Nicht umsonst sagt man ja immer noch Netzgemeinde, obwohl ich diesen Begriff wirklich jetzt als Unwort des Jahres 2012 titulieren wollen würde, weil es gibt ja auch keine Telefongemeinde oder Zeitungsgemeinde, aber obwohl doch 1000 Gäste bildeten nämlich am 2. Mai die Zeitungsgemeinde. Sie strömten zum streng bewachten Springer-Hochhaus am ehemaligen Todesstreifen. Also man fühlte sich so ein bisschen zurückversetzt in die 68er, als da auch Wasser war. Scheinwerfer zu sehen waren und die Meute schrie, was heißt die Meute? Die aufgebrachte Menge. Bild hat mitgeschossen, damals beim Tod, beim gezielten, muss man ja sagen, Schuss auf Benno Ohnesorg. Habt ihr irgendeine Beziehung zu Axel Cäsar Springer, der ist seit 85 Jahren tot. 100 Jahre, das ist, Honecker ist auch 100 Jahre alt oder wäre 100 Jahre alt geworden. Ja, ja, 1912. Gegensätzlicher kann man eigentlich kaum eine Sendung jetzt hier zu Ende führen, als Springer und Honecker in einem Atemzug zu erwähnen. Tilo?
Ich habe mir im Gegensatz zu dir jetzt nicht die Doku über ihn angeguckt, auf Arte jetzt letzte Woche.
Ja, die wird auch nochmal wiederholt auf Arte. Auf jeden Fall, glaube ich, 19. Mai. Müsste man einfach nochmal gucken unter arte.tv.
Und was ich mit ihm verbinde, sind die, wie gesagt, die 68er-Bewegung, sowie halt natürlich seine Publikationen, sowie...
Bist du Bildleser?
Nein.
Ich war's.
Ich verbinde indirekt was mit ihm, nämlich was mit seiner Frau. Es gibt ein super Buch über Friede Springer von der Wirtschaftsjournalistin Inge Klöpfer. Das Buch ist vor ein paar Jahren erschienen, eine Biografie, sehr persönlich, sehr privat. Die beschreibt da eben, wie sie seine Frau wurde und wie das sich alles entwickelt hat. Und das hat mich sehr berührt, kann ich sehr empfehlen.
Ich war verwundert, also noch ist ja immer so ein bisschen so ein Fremdeln mit Axel Springer zu spüren. Das gilt, ich habe neulich mal so einen seltsamen Vergleich gehört, das gilt so wie mit Hämorrhoiden. 30% der Leute haben Hämorrhoiden, aber keiner spricht drüber. Und so ist es ja auch mit der Bildzeitung, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr lesen die Bildzeitung. Und trotzdem war das Haus knackevoll. Und auch der regierende Bürgermeister kam, Klaus Wowereit, und ich fragte ihn, warum er denn gekommen sei.
Ja, Springer ist natürlich ein wichtiger Verlag für Berlin und deshalb kommt der regierende Bürgermeister.
Ist er für Sie umstritten oder eher doch eine schillernde Figur?
Schillernde Figuren können auch umstritten sein. Er war Zeit seines Lebens umstritten und er war natürlich auch eine schillernde Figur. Er hat polarisiert, er hat seine Meinung zum Mittelpunkt gemacht und hat mit seinem Medienimperium eben genau das gemacht, was ein kluger Verleger nicht machen sollte. Sich nämlich in die aktive Tagespolitik einzumischen mit der Macht der Medien, die dahinterstehen. Das sollte ein kluger Verleger nicht tun.
Und ich erblickte auch im Rund der hereinströmenden Gäste Klaus Steck. Er ist ja auch sowas, was man vielleicht Alt-68er nennt, der Akademie der Künstepräsident. Und ich fragte ihn auch.
Er war umstritten, indem er, glaube ich, doch meist zeitlebens zu einer Polarisierung in der Gesellschaft beigetragen hat. Einmal durch seine Medienmacht, die unbestreitbar ist, und durch seine, fast muss man sagen, Missionsgedanken, die er in bestimmter politischer Richtung verfolgt hat. Und dadurch auch, nicht bloß für die 68er, wie immer behauptet wird, zu einer Art Gegenbild wurde, sondern er seine Macht manchmal so benutzt hat, damit sie auf teilweise eine Spaltung der Gesellschaft hinauslief. Wir haben einmal einen Aufruf gemacht mit Heinrich Böll, Günter Grass und Peter Rühmdorf zusammen. Wir schreiben nicht für Springer-Zeitungen. Das kam aus innerster Überzeugung, weil vor allem die Bild-Zeitung doch die Macht sehr oft in einer Weise, ich sage gar nicht missbraucht, sondern in einer Weise ausgenutzt hat, die dem friedlichen Zusammenleben, was ja der Springer angeblich immer wollte, zumindest entgegenstand. Und dass die Bild-Zeitung mal die Meinungsführerschaft übernehmen könnte, habe ich mir in meinen Vorstellungen, und die sind manchmal schon sehr drastisch, was die Zukunft anbelangt, nicht vorstellen können.
Sie sind aber zu seinem 100. Geburtstag hier in diesem denkwürdigen Haus, das an der Mauer gebaut wurde. Warum verweigern Sie sich nicht?
Ich bin von Natur aus neugierig und meine Haltung ist nicht von irgendwelchen Veranstaltungen abhängig. Das weiß auch jeder. Und wie ich gesagt habe, als ich mein Amt da als Akademiepräsident antrat, war eine meiner ersten Feststellungen, auch wenn die Presseabteilung das möglicherweise möchte, ich werde der Bild-Zeitung nie ein Interview geben, so wie die Bild-Zeitung nun mal sich auch jetzt darstellt. Das Interessante hier bei dieser Veranstaltung ist ja auch, dass es offenbar eine mindestens 3-Klassen-Gesellschaft gibt. Mit den verschiedenen Bändchen an den Armen der Eingeladenen. In den einen Bereich kommen nur die, in den anderen Bereich kommen nur die. Und ich hoffe jedenfalls, dass ich den schlechtesten Bereich erwischt habe. Das würde mich zumindest ein wenig exkulpieren.
Ich weiß aber nicht, welches Bändchen der Publizist Henrik M. Brode hatte. Er schreibt jedenfalls heute für den Springer Verlag, obwohl er wie Klaus Steck aus der Anti-Springer-Bewegung hervorkam. Ich fragte ihn zunächst, wo er den umstrittenen Verleger vielleicht ausmachen würde heute.
Vor 40 Jahren war ich nicht umstritten. Vor 40 Jahren, als ich gegen ihn demonstrierte, war ich die Verkörperung des Bösen. Das war schon mehr als umstritten.
Was geschah, dass Sie heute für ihn arbeiten, beziehungsweise für seinen Verlag?
Ich bin älter, reifer und klüger geworden.
Wann und wo, warum vergeben Sie ihm?
Ich habe ihm nichts zu vergeben, weil ich mir richtig böse war. Ich war damals jung, hatte Spaß am Demonstrieren und lief da mit, wo die meisten mitgelaufen sind. Ich habe keinen Grund, ihm zu vergeben, weil nie ein Groll war oder etwas, das auf eine Vergebung warten würde.
Aber gibt es vielleicht doch etwas, was Sie kritisch sehen in seiner Arbeit, in seinem Leben?
Nein, ich bin voller Bewunderung. Am meisten haben mir seine Frauengeschichten gefallen. Ich habe in der Arte eine Dokumentation gesehen, der ist ja wirklich an keinem Rock vorbeigegangen. Finde ich großartig. Einem solchen Mann verzeiht man alles.
Auch der ehemalige BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel ist voller Bewunderung für Axel Springer, wenn auch aus einem anderen Grund.
Ja, es liegt auch daran, ich bin Hamburger und war ihm, wenn man so will, relativ nahe als Leser der Hör zu damals und natürlich auch der Bild-Zeitung des Hamburger Abendblatts. Und ich habe ihn als tollen Unternehmer in Erinnerung. Und ich habe mir mal überlegt, wenn man mich fragt, was sind die tollsten 5 Unternehmer nach dem Krieg gewesen, dann würde er zweifellos dazugehören, weil er auch gegen den Zeitgeist eingestellt war. Das ist etwas, was die deutschen Unternehmer heute nicht mehr alle sind.
Aber er wird gern mit dem Attribut umstritten bezeichnet. War er für Sie umstritten?
Nicht bei mir, aber ich wusste, dass er umstritten war. Ich meine, er hat an der Wiedervereinigung festgehalten. Die war überall umstritten. Er hatte sich gegen die Politik der Anbiederung mit den kommunistischen Machthabern gewährt. Und ich fand, das war eine tolle Leistung. Ich war damals auch seiner Meinung.
Und Sie haben, ich habe Sie in Erinnerung, glaube vor 10 Jahren auch hier bei der Taz sozusagen als Vertreter zusammen mit Kai Diekmann als Bild-Chefredakteur zusammen die Taz gemacht. Also Sie haben weder Berührungsängste, was die Bild betrifft, noch was die Taz betrifft.
Ich habe nur Berührungsängste zu Leuten, die mir charakterlich nicht passen. Und da muss ich sagen, da gehört der derzeitige Chefredakteur der Bild-Zeitung durchaus dazu.
Anlass könnte unter anderem sein, dass eines Tages mal in der Bild-Zeitung stand, Verlierer des Tages Hans-Olaf Henkel. Und da gab es dann Mutmaßungen im Netz, wer das möglicherweise reingeschrieben hat und aus welchen Motiven. Möglicherweise, weil beide zeitgleich ein Buch geschrieben haben, gab es da eigene Interessen bei der Bild-Zeitung. Hören wir noch ganz schnell, was Sachsens ehemaliger Ministerpräsident Kurt Biedenkopf zu Springer meint.
Ja, umstritten war zum Beispiel, dass er an der Zonengrenze seine Verwaltung aufgebaut hat. Und die Leute haben ihm da ziemlich unverblümt gesagt, dass er verrückt ist. Das kann man als umstritten bezeichnen. Er war als Verleger umstritten, weil er eine Persönlichkeit war. Er war nicht Mainstream, wie man das heute sagt, bei dem man niemanden anstößt, niemanden durch dezidierte Meinungen irritiert, um es vorsichtig zu sagen. Nein, ich war immer sehr beeindruckt von ihm.
Also es hielt sich so ein bisschen die Waage, Lob und Tadel, und man spricht ja auch nicht über Verstorbene so dramatisch schlecht. Also ich glaube, der Geburtstag war dann doch schon im würdigen Rahmen, zumal, und das muss man sagen, etwas anderes passierte als normalerweise bei Geburtstagen. Es wurden keine langweiligen Reden gehalten und auch kein Streichquartett hat da irgendwie, sagen wir mal, aufs Gemüt gedrückt bei den Angehörigen.
Sondern es gab diese Revue, darf ich das kurz sagen oder wolltest du ganz kurz was sagen? Es gab ja eine Revue, konnte man überall lesen, also ziemlich spektakulär. Und da wollte ich dich fragen, wie das für dich war, denn ich habe zum Beispiel bei einem Kurznachrichtendienst die Zeile gelesen, Dinge, die mir Gänsehaut machen, Doppelpunkt, Matthias Döpfner in Kapuzenshirt auf der Bühne.
Also Gänsehaut war es nicht, es war ungewöhnlich, also so ein Manager wirklich hier im T-Shirt, Kapuzendings drüber, Jeans und dann vor einem MacBook sitzen, sinnierend einen Brief imitierend schreiben an den ehemaligen Verleger und dabei keine Worte finden, natürlich nur gespielt. Es war ein sehr interessanter Einfall, der den Abend so ein bisschen gerettet hatte, muss ich sagen, weil was danach kam, das war dann die Revue im Stile des Udo Lindenberg Musicals. Udo Lindenberg hat selbst mitgesungen, Max Rabe, und es war dann der Versuch, so ein bisschen besser zu sein als BR Alpha, wo man dann auch öfter mal so alte Geschichtssendungen sieht, wo historische Dinge, als es noch kein Fernsehen gab, nachgespielt werden von Schauspielern. Und so war das ein bisschen. Ich tue möglicherweise dem Team da ein bisschen Unrecht, weil ich konnte es nur am Fernseher sehen. Die Presse hatte nur so ein Screen. Im Saal mag das möglicherweise wirklich gut gewirkt haben, aber auf mich machte das dann doch eher einen ermüdenden Eindruck, 2 Stunden lang das Leben von Axel Springer bebildert zu sehen. Und ich glaube, ich habe hier gerade noch einen schönen O-Ton.
Wir wollten es anders machen, als Revue. Ich meine, ihr Leben war doch kein Festakt. Eher 30 Hollywood-Filme. leidenschaftlich, bunt, klug, unterhaltsam, leise und laut, wie ihre Blätter. Wahrhaftig und widersprüchlich. Das Leben als Revue.
Und das ist nun übrig geblieben von Axel Springer, ein Leben als Revue. Und Axel Springer selbst nochmal zu Wort kommen lassen. Und da sieht man möglicherweise, dass da auch so ein bisschen mehr Wunsch als Realität mit im Spiel war.
Bin ich auch nicht immer mit dem einverstanden, was in meinen Zeitungen steht. Ich hole mir öfter auch mal blaue Flecke, wenn ich morgens bei der Lektüre meiner Blätter da aus dem Bett falle.
Also der arme Springer, der hatte gar keinen Einfluss auf seine Bild-Zeitung. Na gut, wer es glaubt, vielleicht sind das ja wirklich historisch verbürgte Zitate. Uns allen bekannter Stuckrad Barre hat an dem Drehbuch, an dem Buch dort mitgeschrieben. Ja, da wird die Geschichte letzten Endes richten, ob das wirklich Kunst war. Für eine Geburtstagsfeier auf jeden Fall. Sehr teuer möglicherweise diese Inszenierung, aber ich glaube, den Gästen hat es gefallen. So, das war das Medienmagazin vom 5. Mai 2012. Im Studio war Vera Linz und Thilo Jung. Habt ihr noch einen schönen Satz zum Schluss? Vergessen Sie nicht, die Antenne zu ehren, wäre euer Part gewesen. Dankeschön, tschüss.
Tschüss. Ciao.
Und weil eine Live-Sendung eher ein organisches Gebilde ist, also hier im Podcast Bonustrack einige Outtakes beziehungsweise das, was ich gar nicht geschafft habe. So zum Beispiel das Resümee des Mitgründers, Mitinitiators und Veranstalters Markus Beggedahl.
Also wir sind eine Konferenz mit Festivalcharakter. Und so haben wir uns schon länger als Vision gesehen und ich glaube, wir haben zum ersten Mal in diesem Jahr geschafft, das tatsächlich auch so gestalterisch hinzubekommen. Wir sind jetzt hier in der neuen Location der Station und sind sehr positiv überrascht, wie gut das Feedback unter den Besuchern ist. In den letzten Jahren hatten wir massive Wachstumsprobleme. Wir sind als Bloggertreffen in der Kalkscheune 2007 gestartet. Mussten 2009 schon den Friedrichstadtpalast so quasi anbauen, sind aber auch da in den letzten Jahren immer an Kapazitätsgrenzen gekommen und waren am Überlegen, wie gehen wir damit um? Also man hat eine Möglichkeit, elitärer zu werden, das Ganze über eine Preisgestaltung zu machen, das wollten wir nicht aus sozialen Gründen. Man kann die Tickets verlosen, das wollten wir auch nicht. Man kann sich die Teilnehmer aussuchen, wollten wir nicht. Also stand dann eher so die Auswahl, okay, wir riskieren es jetzt mal, eine andere Location zu nehmen und rein zu investieren. Also der Umsatz hat sich verdoppelt, die Kosten haben sich halt verdoppelt und wir sind froh, dass es so gut ankommt.
Ich habe den Eindruck, in diesem Jahr müsst ihr mehr Brücke sein zwischen der digitalen Gesellschaft, jetzt nicht als Verein, sondern generell genommen, gesprochen, hin zu den, was man vielleicht Oldschool-Medien oder Oldschool-People verstehen kann. Ist das tatsächlich so, die Ausrichtung, Schnittstelle zu sein, oder ist das doch eher ein Selbstfindungsprozess? Wo steht man mit dem Netz? Wo ist Netzpolitik nachzujustieren?
Also wir haben uns schon immer als Ort verstanden, wo viele relevante Fragestellungen einer sich entwickelnden digitalen Gesellschaft diskutiert werden und wo viele Facetten kultureller, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Art diskutiert werden. Was uns ein klein wenig überrascht hat, ist mittlerweile die Relevanz, die uns zugesprochen wird. Man konnte so bei den ersten Republikas eigentlich immer so die Medienberichterstattung im Anschluss irgendwie also darauf wetten, dass halt in Zeitungen vor allen Dingen immer darüber geschrieben wurde, alles total selbstreferenziell, interessiert niemanden, die ganzen Blogger reden nur mit sich, über sich und draußen die Welt sieht eine ganz andere aus. Und auf einmal werden wir ernst genommen. Also dieselben Zeitungen schicken ganze Redaktionsteams hier hin, alle wollen Medienpartner sein und alle sprechen uns halt diese Relevanz zu, dass uns fast schon wieder unheimlich wird, ob der ganzen Verantwortung und Erwartungshaltung für kommende Republikas.
Wie erklärst du das? Ist das jetzt gerade modern, weil auch die Piratenpartei in der Wählergunst zuliegt und man daraus schlussfolgern kann, dass das noch mehr Leute interessiert als das, was man früher mit Nerd bezeichnete?
Also ich glaube, das Wachstum der Republika gibt ein klein wenig den Stellenwert des Internets in Deutschland wieder. Immer mehr Menschen werden aktiv zum Sender, haben das Internet in ihr Leben aufgenommen und finden dann hier Gleichgesinnte, um das Ganze zu reflektieren. Und das ist wahrscheinlich so der einzigartige Charakter der Republika. Und auch in den Medien gibt es ja immer mehr, vor allen Dingen junge Menschen, die aufsteigen, die über Digitalthemen, über Netzpolitik schreiben und die natürlich auch dann glücklich sind, zur Republika zu kommen und hier mit vielen Gleichgesinnten sich zu vernetzen oder halt spannenden Diskussionen und Vorträgen zu folgen, die man in so wahrscheinlich in dieser
Vielfalt auf keiner anderen Konferenz in Deutschland und vielleicht in Europa finden kann.
Das dir liebste Thema auf der Republika 12 war welches?
Wo ich ganz glücklich bin, ist, dass die Keynote von Eben Moglen so gut ankam, den wir bewusst an den Anfang gesetzt haben, um mal ja quasi nicht mit Friede, Freude, Eierkuchen zu starten, sondern mal einen bedenklichen Vortrag oder einen warnenden Vortrag darüber zu halten, wie wichtig Freiheit ist, wie viel Gedanken wir uns darüber machen sollten, uns nicht abhängig von einzelnen Unternehmen zu machen, die privatisierte Öffentlichkeiten für die ganze Gesellschaft schaffen mit monopolartigen Strukturen. Dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, die Anonymität und damit unsere Privatsphäre zu erhalten. Dass wir dezentrale, offene, freie Infrastrukturen fördern müssen, um dieser Abhängigkeit zu entgehen. Und das ist offensichtlich gut angekommen.
Markus Beggedahl mit seinem Resümee zur Republika 12. Es folgt das Interview mit Sascha Lobo. Sie hatten vorhin einige Ausschnitte gehört. Im Gespräch also Sascha Lobo mit meiner Kollegin Vera Linz.
Sascha Lobo, ich konnte gestern den Vortrag nicht hören, habe aber die Zusammenfassung über Twitter gelesen. Und es wurden verschiedene Thesen extrahiert aus diesem Vortrag. Zum Beispiel eine lautete, wir brauchen eine neue Narration für das Netz. Was bedeutet das genau?
Ganz viel von der Diskussion, die im Moment um das Internet herum stattfindet und die politisch sehr entscheidend ist, beruht auf Narrativen, also auf Kurzanekdoten, Kürzestanekdoten, wo jeder annimmt, die seien wahr, aber dabei fühlen sie sich nur wahr an. Sie sind nicht zwingend auch wahr. Was zum Beispiel im Thema Anonymität gibt es das Narrativ, dass anonyme Diskussionen irgendwie schlechter wären und irgendwie komisch ins Beleidigende abdriften würden. Das scheint nicht so zu sein. Es gibt nicht so viele wissenschaftliche Untersuchungen, aber so die ersten Daten, die man dazu hat, zeigen, dass Anonymität gar nicht so sehr das entscheidende Kriterium für die Qualität einer Debatte ist. Viele Leute trauen sich in Anführungszeichen inzwischen unter Klarnamen Dinge, wo man mit den Ohren schlackert. Will sagen, diese ganze Diskussion, um, sagen wir mal, den Umgangston im Netz zu verbessern, was ein berechtigtes Anliegen sein könnte, das auf Anonymität zu fokussieren, ist in meinen Augen schädlich. Und um das abzuwenden, brauchen wir nicht nur Studien, um zu zeigen, das hat nicht so viel miteinander zu tun, sondern auch neue Narrative, also Gegenerzählungen, die eher in eine andere Richtung weisen.
Ist es aber auch ein Wink an die Netzgemeinde, die ja zum Beispiel ganz stark auf Anonymität besteht oder die einfordert?
Ich bestehe auch auf Anonymität. Ich glaube, dass Anonymität ein digitales Grundrecht sein sollte. Ich glaube auch, dass sich das technisch praktisch nicht durchsetzen ließe, das anders zu sehen. Aber natürlich ist es ein Aufruf an die Netzgemeinde, Geschichten zu entwickeln, Narrative zu entwickeln, um den Leuten, auf die es ankommt, nämlich die nicht jeden Tag beruflich oder privat im Internet sind rund um die Uhr, auf die Leute kommt es an in der Demokratie und die davon zu überzeugen, dass Anonymität wichtig ist. Dazu braucht man Narrative und nicht nur wissenschaftliche Studien. Und die müssen wir hier entwickeln. Die müssen diese Internet-People, die Netzgemeinde oder wie auch immer man sie nennt, zusammen entwickeln.
Gilt das auch für das Thema Urheberrecht, wo du sagtest, das interessiert meine Mutter nicht?
Das Thema Urheberrecht ist wahnsinnig komplex und extrem kontrovers diskutiert worden in letzter Zeit. Spannenderweise interessiert es trotzdem die Öffentlichkeit immer noch fast gar nicht. Aber es ist eine seltsame Situation entstanden. Durch das Internet sind Dinge auf einmal illegal, wo selbst Experten nicht genau sagen können auf den ersten Blick, wie es sich damit rechtlich verhält. Und am Ende kommt doch raus, wie gesagt, es ist illegal. Das ist eine Situation, die noch schlimmer werden wird und die, glaube ich, geklärt werden muss. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass der Diskurs auf einer falschen Ebene ist. Im Moment versucht jeder noch Recht zu behalten und 1000 Argumente zu finden, warum genau seine Sichtweise die einzig richtige ist. Wir müssten in den nächsten Schritt eintauchen. Da hat der Internetkommentator Fritz Iversen etwas sehr Cleveres gesagt. Wir müssen weg von dem Diskurs und der gegenseitigen Überzeugung mit Argumenten hin zur Verhandlung. Urheberrechtsgesetze, das ist sehr deutlich geworden, brauchen die Funktion des Interessenausgleichs. Wir müssen also versuchen, einen neuen Interessenausgleich zu bauen. Und das ist ein Verhandlungsprozess der verschiedenen Parteien, die daran interessiert sind. Und der muss in Gang gesetzt werden. Am konkreten Beispiel. Das wäre die nächste Ebene dieser Diskussion, dieser sehr verworrenen Diskussion. Und wenn die irgendwann in Gang käme, dann würde ich mich sehr freuen. Weil, wie gesagt, im Moment versuchen sich alle gegenseitig zu sagen, dass sie noch viel Rechte haben als die anderen.
Also Musikindustrie mit den Usern zum Beispiel oder Content-Bereich insgesamt mit den Usern, dass die miteinander mal in Verhandlung treten.
Es gibt da ja im Prinzip vier große Interessengruppen Das ist einmal, die sind die Urheber selbst, dann die Verwerter, dann die Plattform- oder Technologieanbieter und dann die Nutzer. Und diese an einen Tisch zu bekommen, auch zu akzeptieren, dass es noch Untergruppen und Zwischengruppen und Nebengruppen gibt, dass es eigentlich noch hunderte einzelne Splitterfraktionen gibt mit teilweise völlig gegensätzlichen Auffassungen, da trotzdem eine Form zu finden, wie ein moderierter Interessenausgleich davon aussehen kann, das würde ich mir zum Beispiel von der Politik wünschen. Aber ich fürchte, im Moment ist es noch eine sehr schwarz-weiße Angelegenheit, auch und besonders in der Politik.
Stichwort nochmal Narrative. Siehst du hier schon erste Narrative entstehen, die vielleicht auch eine neue oder eine erweiterte Erzählung übers Internet bringen?
Ich glaube, hier wäre genau der Ort, wo Narrative entstehen können. Aber zum einen muss ich die ganze Zeit hier reden und kann deswegen nur wenig hören, kriegt deswegen nicht so viel mit. Und zum Zweiten ist ja auch ein Grundprinzip des Narrativs nicht nur, dass man sich es ausdenkt, sondern dass es auch funktioniert und also weitererzählt wird. Das bedeutet, ob hier vielleicht in diesem Moment, was die Republika sicher könnte, die Narrative der Zukunft entstehen, sehen wir erst in ein paar Monaten oder vielleicht sogar erst Jahren.
Sascha Lobo im Gespräch mit Vera Linz. Thilo Jung steuerte 3 Outtakes bei. 2 Gesprächspartner kennen Sie bereits. Alle Interviewpartner stellen sich am Beginn des Interviews selbst vor.
Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich heiße Friedemann Karik und bin das erste Mal auf der Republika und habe großen Spaß.
Woran?
Einerseits die Menschen zu treffen, denen man schon lange auf Twitter oder auf ihren Blogs folgt oder die einem folgen, mit denen man schon in Austausch stand, mal zu sehen, wie sie riechen, also zu riechen, wie sie riechen und zu sehen, wie sie aussehen, weil das ist dann doch meistens überraschend, positiv wie negativ. Andererseits natürlich gewisse Informationsdichte, die man über den Tag aufnimmt und abends gibt's Freibier.
Gleich 3 Dinge auf einmal, die quasi nach Vorteil schreien. Was lernst du hier?
Ja, ich
lernst du überhaupt was?
Ich lerne definitiv was. Es gab schon ein paar Panels, wo ich was gelernt habe. Es gab leider auch welche, wo ich nichts gelernt habe. Das liegt aber daran, dass man wahrscheinlich falsch selektiert oder ich falsch selektiere und ich gehe dann zu Leuten oder Themen, wo ich mich schon ein bisschen auskenne und dann auch nicht so viel Neues erfahre. Es ist auch schwierig, in einer Stunde vielleicht dann nochmal die Welt neu zu erfinden. Aber ich lerne auf jeden Fall sehr, sehr nette, interessante Menschen kennen. Das ist jetzt eigentlich eine 0815-Aussage, aber es ist wirklich so. Und wie ich eben schon gesagt habe, der persönliche Kontakt, da lernt man natürlich auch nochmal mehr über einen Menschen, als wenn man ihn nur liest oder folgt oder wie auch immer.
Was aber nicht immer gleich positiv heißen muss, ne?
Nee, es gibt sicherlich auch menschliche Enttäuschungen, so wie immer. Das lernt man ja schon im Kindergarten, dass nicht alle super toll sind. Aber auch dann kann man sie vielleicht nochmal anders einordnen und sagen, wenn ein schlechter Mensch dann gute Dinge schreibt, dann ist es ja eigentlich umso schöner, dass er das noch schafft. Und wenn ein guter Mensch auch noch gute Dinge schreibt, dann folgt man ihm ja noch umso lieber. Insofern geht man so oder so, glaube ich, mit einem sozialen Benefit aus der Sache raus.
Du kommst gerade aus einer Session. Worum ging es da? Kannst du was dazu sagen?
Ja, also Felix Schwenzel, der ja auch wahrscheinlich vielen Netzmenschen ein Begriff ist, alias Diplix heißt er auf Twitter, hat in einer Stunde quasi das Internet erklärt. Das klingt schwierig, er hat es aber auf eine sehr einfache, einleuchtende und unterhaltsame Art gemacht. Und das ist ein gutes Beispiel, von dem liest man immer wieder was und auch interessante Dinge, aber ihn dann mal zu erleben auf der Bühne und wie er das aufbereitet und wie gesagt auch so einen gewissen Mutterwitz in sich trägt und den auch gut rüberbringen kann, das ist auf jeden Fall die Reise wert.
Worüber hat er denn geredet?
Ja, ich habe das jetzt schon 2 Personen versucht näher zu bringen. Es ist nicht so einfach. Ich würde mich jetzt aus der Frage retten und sagen, das muss man gesehen haben, das kann man nicht kolportieren, aber ich versuche es trotzdem. Er hat als erstes, sein erster und wichtigster Punkt war, die Dichotomie zwischen real und virtuell ein bisschen zu zerschmettern. Und hat versucht zu erklären, warum das, was wir heute virtuell nennen, nämlich ja meistens Dinge, die mit dem Internet zu tun haben oder eine Virtualisierung, eigentlich, das gab es schon immer und dass dann auch ein gewisser Hysteriezyklus gegenüber neuen Technologien, wie zum Beispiel mit Internet, was, wie wir alle wissen, furchtbar dumm macht, dass der den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgt wie viele andere dieser Zyklen und man sich, das habe ich für mich mitgenommen, man sollte sich und andere möglichst schnell über diesen Gipfel der Euphorie und das Tal der Enttäuschung, die immer als erstes in dem Zyklus stehen, schnell auf das Plateau der Sachlichkeit retten.
Das hast du schön gesagt. Es gab nur eine gewisse Bratwurst-Analogie. Kannst du dazu was sagen?
Ja, da hat er, das vielleicht ein ganz schönes Beispiel, wie er vorgeht, wie er argumentiert. Er hat von Michael Seemann, der spricht da viel über Kontrollverlust, der unsere Zeit bestimmt, unsere virtualisierte Zeit, dass das immer ein großer Kontrollverlust ist. Und da hat Felix Schwenzel eben die Analogie gebracht, hat gesagt, eigentlich haben wir mit der Bratwurst schon den ultimativen Kontrollverlust erlebt und essen ihn jeden Tag und genießen sie sogar noch, denn keiner weiß, was in der Bratwurst drin ist. Und trotzdem führen wir sie uns zu und insofern relativiert sich diese Angst und Panik vor dem Kontrollverlust zum Beispiel in puncto Daten, weil wir eigentlich als Menschen in einer Gesellschaft immer mit einem hohen Prozentsatz an Kontrollverlust leben. Und ich glaube, die Frage ist eher, wie wir den für uns psychologisch einordnen.
Die Frage ist natürlich, gibst du ihm jetzt recht oder isst du jetzt keine Bratwurst mehr?
Nee, ich gebe ihm natürlich in allen Punkten recht, weil ich von dem Vortrag begeistert war und mich da auch gerne verführen lasse. Aber was mir daran gefällt, ich finde das gar nicht so wichtig zu sagen, ob jemand jetzt mit genau dieser Analogie oder mit einer These recht hat, sondern dass jemand versucht, ein bisschen Luft aus einer Debatte rauszulassen, einen Diskurs zu erden, ihn unterhaltsam zu machen, dass man sich's gerne anhört und dass vielleicht dann der ein oder andere rausgeht und nochmal über so vorgefertigte Meinungen nachdenkt, dann ist ja schon viel erreicht.
Dankeschön. Magst du dich kurz vorstellen?
Na klar, mein Name ist Thomas Wiegold. Ich betreibe das Blog Augen geradeaus. Das ist ein Blog zur Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, von mir als professionellem Journalisten gemacht. Und damit bediene ich eine ziemliche Nische in Deutschland, weil Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ja eher so ein Bad-Thema ist.
Bist du mit diesem Thema auch auf der Republika?
Nein, diesmal leider nicht. Voriges Jahr war ich da, da habe ich ein Panel dazu gemacht mit einem ehemaligen Fallschirmjägeroffizier. Und wir haben was gemacht unter der Überschrift Bloggen von der Front. Das wurde auch ganz gut angenommen. Diesmal hat es leider nicht geklappt. Mal gucken, vielleicht nächstes Jahr wieder.
Das heißt, diesmal bist du nur als Gast hier?
Ich bin nur als Zuschauer, ich gucke rum. Ich kenne aus der Berliner Blogger-Szene auch eine ganze Menge Leute. Und das ist dann sehr schön, das vielgerühmte Klassentreffen. Was jeder, der öfter hier war, sieht, ist es auch für mich natürlich ein bisschen.
Wie hat sich das Klassentreffen mit den Jahren entwickelt?
Ja, es ist natürlich immer größer geworden. Ich war bisher auf jeder Republika. Es ist immer größer und noch größer und noch größer. Und trotzdem sind die Säle wieder überfüllt. Wahrscheinlich muss dann nächstes Jahr noch größer werden. Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen ein Problem. Ein anderes Problem ist auch, dass nicht so ganz klar ist, jeder fängt irgendwo bei Null an. Und man hat das Gefühl, viele Dinge, die manchen Leuten schon klar sind oder man sagt, die Diskussion, die haben wir schon geführt, die wird dann nochmal geführt, muss wahrscheinlich so sein, wenn es immer größer wird. Aber da könnte ich mir vorstellen, vielleicht so ein bisschen diese versuchte Aufteilung, hey, das ist eher so ein Einsteigertrack und hier machen wir es auf einem anderen Level, das ein bisschen konsequenter durchzuziehen.
Kannst du da ein Beispiel geben?
Ja, also der Kollege Udo Vetter, den ich sehr schätze, obwohl er mir letztes Jahr den Grimme Online Award weggeschnappt hat, muss man ja auch mal sagen. Also, ja, ist doch so.
Schweinerei.
Ja, nein, natürlich kein. Das schneidest du wieder raus, ist doch klar. Ne? Also, der fängt dann natürlich an mit, muss ich im Internet das Persönlichkeitsrecht achten? Das ist wichtig, völlig klar. Das ist aber, ja, für viele, die seit Jahren ins Internet schreiben, ist das auch schon klar. Und da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Also sind Leute da, die sich ans Bloggen rantasten, die mit Publizieren im Internet anfangen, die sowas mal ausprobieren wollen, die einfach so ein bisschen Anleitung brauchen oder Hinweise brauchen, wie geht das, die praktische Tipps brauchen. Oder hat man Leute, die sagen, okay, ich mache das schon seit 5 Jahren, ich habe etwas andere, vielleicht detaillierte und kompliziertere Fragen.
Welche Fragen wären das bei dir?
Also mich interessiert natürlich, was so Crowdfunding angeht. Aber da splittet sich's natürlich auf. Ich will kein Buch schreiben. Da bin ich zu faul für. Das sage ich immer ganz offen. Ich möchte natürlich auch kein Projekt finanzieren. Ich möchte meinen Blog auf eine ständige finanzielle Basis stellen. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz als jemand, der sagt, ich möchte einen Film drehen und dafür brauche ich die Summe X.
Es gibt aber auch verschiedene Ansätze. Also, es gab gestern eine Session, wo quasi das kollaborative Buchschreiben vorgestellt wurde, dass irgendwie sich zum Beispiel eine Woche lang irgendwie 6 bis 8 Sachbuchautoren zusammensetzen und sagen, okay, wir schreiben jetzt dazu ein Buch innerhalb einer Woche und dann wird das fertiggestellt? Ist das ein Ansatz für dich? Wäre das vielleicht eine Motivation, ein Buch zu schreiben, oder hast du generell kein Interesse?
Ich sag doch, ich bin generell zu faul, ein Buch zu schreiben. Ich finde den Ansatz nicht schlecht mit dem Kollaborativen. Das geht, das ist ein bisschen mein Problem, das geht, wenn man eine gewisse Masse, eine kritische Masse an Leuten hat, die sich mit dem Thema befassen und die sowas machen. Bei diesem Nischenthema, was ich mache, ist, glaube ich, die kritische Masse noch lange nicht erreicht.
Hast du abseits der normalen Sessions irgendwas erlebt, was berichtenswert ist? Also ich habe mitbekommen, ihr seid mal mit dem Bus irgendwo hingefahren. Wo ging es denn dahin?
Das spricht sich auch alles rum, ne? In dieses Pornokino in Schöneberg. Das sage ich natürlich nicht, dass ich dabei war.
Aber du hast gehört, dass da irgendwas
war. Ich habe gehört, dass da Leute mit so einem Partybus in Pornokino in Schöneberg gefahren sind, ja. Hat man mir erzählt. Mhm.
Ich habe aber auch gehört, dass die sich da nicht diese Pornos angeguckt haben, sondern was anderes gemacht haben.
Nee, also es war ein bisschen enttäuschend. Es gab dann nur Werbefilme zu sehen. Entschuldigung, also jedenfalls habe ich gehört, es gab dann nur Werbefilme. Nein, es war ganz witzig. Von der Idee her, dass man also sagt, hier sind ja sozusagen die schlechtesten Werbefilme im Web gekürt worden. Und hatte jemand halt die nette Idee, die führen wir in diesem Pornokino vor. War plüschig, das Bier war teilweise kalt, teilweise nicht kalt und die Filme waren so schräg, wie man es erwartet hatte.
Für mich ist es zum Beispiel die erste Republika und ich finde, das Publikum ist sehr jung. Kannst du das bestätigen? Wird das Publikum jünger mit den Jahren? Also wird es vielleicht sogar jetzt langsam eine Jugendmesse? Oder glaubst du, dass es bei dem Kern, dass es eine Netzmesse immer noch ist?
Also es ist im Kern eine Netzmesse, das ist jünger. Ja gut, es wachsen halt Leute nach und das ist ja auch verdammt nochmal gut so. Also wenn die alle wie ich über 50 wären, dann wäre es ein bisschen öde, glaube ich.
Kennen die Leute dich hier mit deinem Blog?
Ein paar.
Außer die ganz normalen? Also die gewöhnlichen Journalisten?
Nee, eigentlich eher nicht. Also beim Generalstabslehrgang der Bundeswehr habe ich im Schnitt mehr Leser, als ich hier habe, prozentual gesehen. Das ist so. Aber damit rechne ich auch und das ist okay.
Du bist wahrscheinlich auch öfters in Afghanistan als hier in Berlin, oder? Auf so einer Messe.
Nö, ach, ich versuche, dass sich die Waage hält.
Wie oft fährst du?
Ich versuche, zweimal im Jahr hinzufahren. Das ist mir letztes Jahr nicht gelungen, da war ich nur einmal da. Dieses Jahr weiß ich noch nicht, ist immer so ein bisschen Organisationsproblem für einen freien Journalisten.
Glaubst du, dass das bis 2014 noch geht?
Das geht länger.
Noch länger?
Aber ja, 2014 gehen die Kampftruppen raus. Das ist ja auch so eine typische Eigenart der deutschen Politik, dass immer so getan wird, als würden alle bis 2014 abziehen. Das ist natürlich ziemlicher Unsinn. Wenn man ins Kleingedruckte guckt, die Kampftruppen gehen raus, aber es wird noch Unterstützung bleiben, Ausbildung der afghanischen Armee, die ganze Logistik. Also solange auch nur ein Ausbilder der afghanischen Armee da ist, braucht er das Ganze drumherum bis hin zum Feldlazarett. Also es sei denn, die Amis machen wirklich den überstürzten Raus-hier-Ansatz und wir gehen jetzt alle raus, dann werden die Deutschen auch sehr schnell raus. Aber so ist das noch lange nicht abzusehen.
Im Grunde ist der Konflikt immer noch, um jetzt mal ein bisschen abseits von der Republika zu gehen.
Deutlich.
Das Problem ist immer noch, dass man eigentlich nicht abziehen kann, bevor kein Frieden herrscht. Ne? Also ich meine, das ist ja immer, das ist immer noch das Grundproblem, erst irgendwie den Krieg beenden.
Ja.
Und dann abziehen. Und es wird ja irgendwie in der Öffentlichkeit, beziehungsweise in der Presse lese ich auch mal vermehrt, okay, abziehen, abziehen, abziehen. Aber das Entscheidende, der Kern des Problems, Frieden zwischen Taliban und den ganz normalen Afghanen, das spielt ja anscheinend gar keine Rolle mehr.
Nein, das ist aber auch ein Problem, ja nicht nur der Deutschen, das ist ein Problem der Heimatpolitik. Entscheidend ist längst nicht mehr, was wirklich in Afghanistan passiert, sondern was in den jeweiligen Heimatländern am besten noch vor einer Wahl passiert. Das bestimmt die Wahrnehmung, das bestimmt auch die politische Debatte. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Also wenn wir uns ein anderes Beispiel Kosovo angucken, wo, glaube ich, sehr vielen in Deutschland gar nicht bewusst ist, dass nach mehr als 10 Jahren da immer noch ein paar tausend deutsche Soldaten im Einsatz sind, dann sieht man, wie lange sowas dauert. Und Frieden muss man auch mal definieren. Was heißt das, wenn nicht mehr permanent geschossen wird, wenn es einen halbwegs funktionierenden Staat gibt? Also da traut sich ja auch keiner so richtig ran, die Definition zu treffen, die unter Umständen dazu führen würde, dass man hier in der Innenpolitik verkaufen müsste, wir müssen doch noch länger da bleiben.
Das ist politisches Kalkül, oder?
Das ist einfach nur, dass das nicht ausgesprochen wird.
Ja, das ist ein Stück weit politisches Kalkül. Es ist einfach das Problem, es richtet sich nicht nach objektiven Notwendigkeiten, sondern es richtet sich nach Stimmung und nach politischer Lage. Aber das ist in den USA nicht so viel anders. Nein.
Trotzdem, apropos USA, ich habe jetzt diese Woche mitbekommen, dass Obama in Afghanistan war und hatte auch einen Sicherheitsvertrag unterschrieben. Also ist es das, wovon du gerade geredet hast, dass zwar die Kampftruppen dann 2014, 2013 vielleicht abziehen, aber die Sicherheitsunterstützung immer noch über Jahre hinweg bleiben wird?
Ja, das geht so in die Richtung, wobei man gucken muss, in welcher Form. Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten. Also bleiben zum Beispiel im großen Stil Ausbilder da? Oder sagt man nur, man lässt Special Forces da, relativ wenige, die bei Bedarf böse Leute ausschalten. Da gibt's eine Vielzahl von Optionen. Klar ist nur, die Öffentlichkeit in USA wie auch in Deutschland guckt auf die Zahl. Und wenn man sagt, die Zahl kann man reduzieren, dann kann man das als politischen Erfolg verkaufen.
Stimmt es, dass es erstens Verhandlungen gibt zwischen Taliban und dem Westen und dass die Deutschen da eine entscheidende Rolle haben?
Also das ist schwer zu... Es gibt
so mit deutschen Unterhändlern?
Ja, es gibt ganz offensichtlich Verhandlungen, auch wenn es immer wieder bestritten wird, wenn sie immer wieder ins Stocken kommen. Dass die Deutschen eine Rolle dabei spielen, ist recht wahrscheinlich. Wie das konkret aussieht, darüber hüllen sich alle verständlicherweise in Schweigen. Also wenn, dann versuchen die Deutschen natürlich ihren Ruf, was sie auch im Nahen Osten getan haben, als ehrlicher Makler gerecht zu werden und möglichst nach außen hin nicht in Erscheinung zu treten.
Dankeschön.
Could you introduce yourself?
So my name's Helen Derbyshire and I'm the director of an organization called Access Info Europe, which works to promote our right of access to information. And I'm talking about a right. It's a right that's been recognized by the European Court of Human Rights as part of our freedom of expression right.
Could you tell us what you talked about here at the Republika?
Well, here I'm really talking about the latest developments on access to information, transparency, which is a result of having information, and also accountability and participation. Because access to information isn't a right just on its own. Access to information is a right that we can use to hold our governments accountable and even to participate in decision making. So what I've been talking about is in the current context, including in the context of a very deep and very significant crisis, how do we as citizens participate in the decisions which are going to affect our futures? And in order to do that, how do we get the information that we need to make to form our opinions and to make our voices heard?
So what do you suggest?
Well, I suggest that people use their right, use access to information laws. So we have, across Europe, in most countries, we have an access to information law. Uh-huh. In Germany, the Informationsfreiheitsgesetz.
Well
and
done.
Yeah, thank you. I've been practicing before I came to a beautiful sunny Berlin. And we see a range of the strength of the law on paper and the implementation in practice varies across Europe. We have countries like Sweden and Finland, which have a very long history of transparency, down to countries like Greece and Italy, which are very weak. And it's not surprising that those countries are suffering under the economic crisis because they have been very corrupt and a lack of transparency. Where I live, Spain, there's no access to information law at all. Yes, it's the
really?
Largest country in the EU without an access to information law. We're trying to get the government to adopt one.
How is that looking out for you?
The government's produced a draft. It's a very bad draft, and we've had a massive campaign, 86,000 people signing an Avaaz petition calling for a stronger law. So that gives you a bit of the idea across Europe. Interestingly, in Central Eastern Europe, we've got somebody I just met here from Slovakia. Slovakia is doing really well. Slovenia, the Czech Republic, Croatia, they're doing very well on access to information. Even Serbia, which has had a much more recent transition. Now, where's Germany in all of this, I can imagine you're asking. Germany, I would say, is really in the middle. It's somewhere between Finland and Spain.
Okay.
It's or Sweden and Greece, I'm not sure. Germany has an okay access to information law, but it's not incredibly strong. It doesn't apply to... It applies to the administration, not to all branches of government. And there are exceptions in the German law which are not balanced by a public interest test. So if I'm asking for information which the government says might harm some interest, like, what? Like, for example, national security or mm-hmm. something like that, then it's not balanced by my public the public interest in knowing the information, which some other laws are. I'm pretty sure that's right. You should check that with a German legal expert, but I'm pretty sure that's right. Anyway, so it's not the strongest law. It's relatively young. Imagine Sweden, 1766, they adopted their law. Germany, 2006. Wow. So Sweden's got, you know, 240 years of practice of having a transparent administration. When you ask a Swedish public official for information, that is their number one priority. Why? Because the citizen asking is the boss. And when your boss asks you to do something, you jump, you know? Because we are the bosses. We pay our taxes. We vote for the governments. They should be working for us.
Can I imagine, like, the, as you mentioned, the Scandinavian governments? I remember when I read Jeff Jarvis' book, he called it, the whole transparency issue, that governments have to work, like, public by default.
Yes.
Do the Scandinavians come close to that, or... are they public by default?
I would say they come close to it, a lot closer, as I say, than some other countries or in other regions of the world. But even so, there are issues. One issue we've been working on recently is following the flights that took people to Guantanamo Bay. Believe it or not, human rights activists are still trying to build up the full picture of what happened with the extraordinary rendition program by the CIA. And we've been filing some requests recently, and it's very interesting because we got information in Portugal, for example. But the Swedish government or Swedish body that holds the information refused, the same in Germany. So when it comes to very sensitive issues, every state has its sensitive points. For Sweden, it's very, and probably for Germany as well, it's embarrassing to have been involved in this, and the governments don't want to release information about the extent of their involvement. So there's always something you can't get, but that's our job to keep digging, really.
You showed the audience your website. Can you talk about that?
So this ask is called Ask the EU, and it's one of the projects that we've got running. And it's a website where we make it easy for people to file requests with an EU body. So the EU's, it's not that complex, actually, but it's a bit complex. So if you're thinking, I'd like to know about the EU Common Agricultural Policy, or I'd like to know about the EU Medicines Agency, mm-hmm. you can go to one single website, find the body that might have the information you're looking for. We have little descriptions of what each of them do. And then you can file your request by email. And that way we guarantee to deliver your request for you. And we'll keep a track online of whether or not the public body has responded in the 15 working days they have to respond. So in Europe, they only have 15 working days to respond. In Germany, it's a bit longer. It's 1 month. So anyone who's thinking, I'd like to know something from the EU, go to asktheeu.org and you can put your request.
And how does the commission, like EU commission, how do they cooperate?
Well, not so bad, actually. We were very worried about that at the beginning. And we talked, we were very lucky because we launched the website at a meeting organized by the European Ombudsman. And we talked before to the Ombudsman, to the data protection supervisor. We let them know what we were doing. And we said, look, especially under the Lisbon Treaty, because the Lisbon Treaty makes it a right. We have a fundamental right of access to EU documents. So there's really nothing they could say. Sometimes they try to insist that you use a web form, but you don't have to. You can use our website. And the good news is that they are responding. And I gave an example. We got somebody from Germany, Friedrich Lindenberg of the Open Knowledge Foundation here. He got information about the EU budget that is not available in Germany, or at least in Germany, it's not available in a machine-readable format. So I want the budget in an Excel format, not in a PDF. And he managed to get it at the EU level and is still fighting to get it in Germany.
It's amazing.
Yes, it is amazing, but it's amazing what you can get and it's amazing what you can't get. So always try, because you never know.
Can you tell us what most people want to know from the EU?
I do a lot of trainings for different kinds of people, civil society, journalists. Mm-hmm. Those people really want to know, I mean, maybe the journalists are working on some journalists from the Balkans who are trying to find out about organized crime and corruption. They want to know what the EU is doing about that. We're working with a health NGO in the European Union, working inside the EU, that wants to know about health policies. But I would say right now, mm-hmm. today, the biggest question is about the financial crisis. And that's where we're finding it difficult to get information. Today, as we speak, the finance ministers of the EU are meeting again in Brussels. What are they talking about? Can we know? Can we have our say? That's the big democratic challenge that we have now.
I find it surprising that even like a lot of, as you talk about NGOs mm-hmm. and journalists, they actually come to you, to your side, mm-hmm. and ask for the information instead of like in old school days, asking
journalists and NGOs are used to asking, but journalists are used to asking the spokesperson or a contact, a friend, and the problem is when the journalist doesn't get the answer, mm-hmm. The spokesman doesn't want to give you the answer because it would be politically embarrassing, for example, and that's when people come to us and say, actually, no, I know I have a right, so tell me if I'm not getting the information from my contacts, how do I get it more formally? Journalists and NGOs will continue to work with and have contacts inside government, but the really interesting thing is they are now realizing that when they get stuck, then there is another way to try to get information. And we actually have a training handbook for journalists called Legal Leaks. We're trying to make the difference with WikiLeaks. We try to help you get information legally rather than relying on someone to leak it to you, which sometimes you will still need to do that. Sometimes you still need your leak, but it's better if you can get it formally, and then you don't have to worry about any criminal charges for handling stolen information or anything like that.
As you mentioned, WikiLeaks, for WikiLeaks, there always needs to be like a whistleblower. Do you support?
We still have whistleblowers. Right. We believe as an organization very strongly in the protection of whistleblowers. If we're talking about WikiLeaks, you know, Julian Assange has become the hero, but Bradley Manning, who leaked the information, is the man who's paying the price for really releasing to the public some information that we should have known. Mm-hmm. It's true that maybe not everything in those cables we should have known, but this is exactly the problem. When you have overclassification of information, you mix the really sensitive stuff with the not so sensitive stuff. And that's what happened in the WikiLeaks scandal. It's really interesting that NATO advises member states not to overclassify. Because you don't know which are your real secrets and which is information you just really might find embarrassing if the public knew about it. So we talked, and ministries of defense are often very good about knowing the difference between this information would be super sensitive if it got out and the rest doesn't matter. So that's something that we get involved in discussions with governments about. What do you really need to keep secret? Now, if you're in a war and you've got information about where your troops are going to be tomorrow, obviously keep it secret. But if you're not in a war and it's about how much we're spending on defense, let us know about it. We've been asking in different European countries information about suicides in the armed forces, for example. Sensitive topic, but it's not going to damage national security. Right. So there are plenty of things that are related to national security which do not actually damage it.
Okay, thank you very much.
Okay, thank you very much. Huh? Very good question.